Rückblickend kann es natürlich so erscheinen, als hätten wir den Vortrag über die Geschlechterverhältnisse in der russischen Revolution, über den Queerfeminismus der russischen Revolution, über den halbierten, den unvollendeten, den verkürzten, den abgebogenen Queerfeminismus der russischen Revolution mit voller Absicht auf den Herrentag gelegt. Aber rückblickend erscheint in der Geschichte einiges als notwendig, was sich bei genaueren Hinschauen als bloßer Zufall, als Verkettung von Missverständnissen entpuppt. Ich zumindest hatte gar keine Ahnung, wann dieser Herrentag denn eigentlich ist und wie er sich von den anderen 364 Tagen unterscheiden lassen können sollte. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, wurde im Nachhinein auch oft so erzählt, als habe sie sich mit Folgerichtigkeit, mit Konsequenz, mit Notwendigkeit entwickelt und ist doch voller abgerissener Fäden, voller unvollendeter, unrealisierter Möglichkeiten, voller Missverständnisse. Sie beginnt, oder ich beginne, mit ihrer Erzählung 50 oder 51 Jahre nach ihrem Anfang, nämlich im Jahr 1968, als der Stuttgarter Sozialistische Deutsche Studentenbund, SDS, mittlerweile hat er ja ein Revival erlebt, nicht nur in Stuttgart, ein Plakat herausbrachte, was sich später einiger Beliebtheit und Bekanntheit erfreuen sollte. Ein Plakat, auf dem zu lesen stand: Alle reden vom Wetter, wir nicht. Darauf abgebildet waren drei Köpfe, die auch davor und danach noch häufiger zusammen gesehen werden sollten: Marx, Engels, Lenin. Aber das Motiv, der Spruch selber, war von der Deutschen Bahn geklaut, die anstelle der drei Köpfe eine Lokomotive abgebildet hatte, welche sich ihren Weg durch den Schnee bahnt. Und schon, dass dieses Motiv von der Deutschen Bahn geklaut war, die ja bis in die Gegenwart hinein nicht aufhören sollte, über das Wetter zu sprechen, auch wenn sie jetzt aktuell mehr über diesen unerhörten Streik spricht, aber wir brauchen nicht lange warten, sie wird auch bald wieder über das Wetter reden. Schon die Tatsache, dass also das Motiv von der Deutschen Bahn geklaut war, hätte misstrauisch machen sollen. Deswegen lag ein Plakat der linken Liste, was 2003 in Frankfurt gemacht wurde, der Wahrheit vermutlich etwas näher. Auf diesem Plakat stand auch: Alle reden über das Wetter, aber die Unterschrift lautete: Wir tun etwas dagegen. Und abgebildet waren nicht die drei heiligen Männerköpfe, sondern eine kleine handgezeichnete Wettermaschine, mit der, so wollte es die Unterschrift, es möglich werden sollte, das Wetter nach Belieben des Kollektivs zu verändern. Die kleine Moral der Geschichte ist, dass auch das Wetter, auch Zufälligkeiten in der Geschichte einige Rolle spielen, so auch in der Geschichte der Revolution. Und der konservative deutsche Antifaschist Sebastian Haffner merkte das sehr deutlich am Beispiel der deutschen Revolution, die er in Berlin mitbekam und über die er schrieb: Dass es schon ein großes Handicap für diese Novemberrevolution 1918 sei, dass sie bei traurigem, nasskalten Novemberregen ausbrach, während der Krieg 1914 bei strahlendem Augustwetter begonnen habe. Und dementsprechend sei es auch nicht weiter verwunderlich, dass diese deutsche Revolution misslang. Sebastian Haffner merkte es schon einige Tage darauf, einen Monat darauf, nämlich am 24. Dezember, als die Arbeiter und Soldaten nach erfolgreich geschlagener Straßenschlacht sich auf dem Schlossplatz zerstreuten und nach Hause gingen. Warum? Um Weihnachten zu feiern. Diese deutsche Revolution hatte wenig Chancen auf Erfolg. Die russische Revolution, die ein Jahr vorher begonnen hatte, fand dementsprechend demgegenüber sehr viel bessere klimatische Bedingungen vor. Wie verschiedene Historiker oder insbesondere ein Historiker, auf den ich mich immer wieder beziehe, Orlando Figes, ein Brite, angemerkt hat, brach diese Revolution womöglich auch deswegen aus, weil sie so gute klimatische Bedingungen vorfand, weil am Tag ihres Ausbruches so gutes, schönes, strahlendes Wetter war. Schließlich hatte es an diesem Tag in Petrograd frühlingshafte 5 Grad unter Null. Dieser frühlingshafte, warme Tag in Petrograd war der 23. Februar 1917 und das ist nach westlichem Kalender der 8. März. Das heißt, der Internationale Frauentag. Bis zu diesem Datum hatte es schon verschiedene internationale Frauentage gegeben, 6 genau an der Zahl. Aber jeder war von komplizierten internationalen Plenars auf unterschiedliche Tage gelegt worden. Erst nach diesem 8. März 1917 wurde sich auf den 8. März als dem Datum des Internationalen Frauentags geeinigt. Und zwar, auch wenn immer wieder versucht wurde, genau diese Geschichte unsichtbar zu machen, genau aufgrund des Datums der Russischen Revolution. Schließlich war es eine nicht unbedeutende Menge jener Menschen, dem dieser Tag gewidmet ist, die an diesem Tag eine Demonstration veranstalteten, am 8. März 1917 nach westlicher Zeitrechnung, erst für geschlechtliche Gleichberechtigung demonstrierten, dann für mehr Brot und schließlich weg mit dem Zahn skandierten. Sie trugen kurze Haare, Hosen und immer häufiger auch Gewehr. Und es dauerte nicht lang, einige Kämpfe lagen dazwischen und der Zar musste abdanken. Es dauerte allerdings relativ lang, bis die Information, dass der Zar abgedankt hatte, sich in diesem großen russischen Reich auch verbreiten konnte. Es dauerte einige Tage, einige Wochen, sogar einige Monate und Jahre, bis die Kunde davon auch in den Dörfern angekommen war. Und die Reaktion der Bäuerin, die 80% der russischen Bevölkerung darstellten, also die absolute Mehrheit in diesem zukünftigen Bauern- und Arbeiterstaat, reagierten sehr verschieden auf diese Nachricht. Zunächst füllten sich erstmal die Kirchen mit weinenden Bauern, die gar nicht wussten, wie ihr Leben jetzt weitergehen sollte, nachdem der Zar immerhin ein Gott auf Erden gestorben war. Aber nach und nach, nachdem auch die örtlichen, regionalen, herrschaftlichen Institutionen in Mitleidenschaft gezogen waren, freuten sie sich, besetzten das Kirchenland, weigerten sich weiterhin für den Gottesdienst zu zahlen oder begannen für die neue Regierung zu beten. Auch im ganzen übrigen Land waren die Reaktionen auf die Revolution sehr unterschiedlich. Manche Russinnen hielten sie für eine nationale Erhebung gegen einen Zarenhof, von dem es seit einiger Zeit hieß, er sei eigentlich von Deutschen dominiert worden, denn die Frau des Zaren kam aus Hessen-Darmstadt oder so. Andere waren davon überzeugt, dass jetzt mit dieser Revolution endlich gute Sitten in Russland einkehren würden und auf einen Schlag Lügen, Stehlen, Fluchen und vor allem Trunkenheit verschwinden würden. Diese Missverständnisse über die Bedeutung der Revolution lassen sich nicht ausräumen. Sie lassen sich noch nicht einmal zeitlich oder fraktionell ordnen. Es lässt sich nicht sagen, dass zum einen Zeitpunkt diese Meinung vorherrschend war und zum anderen jene, oder dass die eine Fraktion davon überzeugt war und die andere von etwas anderem. Denn es lässt sich auch beobachten, dass die gleichen zur gleichen Zeit ganz Unterschiedliches wollten, dass sie also Verschiedenes oder auch Widersprüchliches wollten. Das durfte ein menschewistischer Agitator, das heißt ein sozialdemokratischer, Revolutionärer, ein, sagen wir, sozialistisch-kommunistischer Agitator erfahren, als er vor einem Regiment von bäuerlichen Soldaten sprach und mit solcher Überzeugungskraft von der Notwendigkeit und der Überlegenheit des Sozialismus sprach, dass diese Bauern beschlossen, ad hoc jetzt diesen Sozialismus einzuführen und ihn, den sozialdemokratischen Agitator, zum neuen Zaren dieser sozialistischen Republik zu wählen. Die Revolution ist also neben anderem ein Ensemble vielfältiger Missverständnisse, die aber überlagert werden von dem einen Missverständnis, dass alle meinen, einander zu verstehen. Im Augenblick der Erkenntnis ihrer Freiheit zogen die Menschen auf dem Land ihre besten Kleider an, küssten einander und feierten 3 Tage lang durch. Die Trunkenheit war nicht auf einen Schlag verschwunden. Die Revolution ist neben anderem das Erleben eines Ereignisses des Einverständnisses und zugleich millionenfaches Missverständnis. Das lässt sich an verschiedenen politischen Beispielen illustrieren. Die provisorische Regierung, die nach der Februarrevolution eingesetzt worden war, hat es sich zur Aufgabe gemacht, zuerst allgemeine, gleiche und freie Wahlen durchzuführen, die zu einer konstituierenden Versammlung, einer verfassungsgebenden Versammlung führen sollte, welche die entscheidenden Fragen dann in der Verfassungsgebung beantworten können würde, legitimiert durch diese allgemein freien, gleichen Wahlen. Auch die entscheidendste Frage der Revolution, nämlich die Frage der Landreform, einer veränderten Landgesetzgebung, einer Landrevolution, sollte dieser verfassungsgebenden Versammlung überantwortet werden. Das sagten sie den ungeduldigen Bäuerinnen. Bevor ihr etwas verändern könnt, braucht ihr dafür Gesetze. Und die Bäuerinnen, bildungshungrig in Sachen Demokratie, verstanden und erließen kurzerhand auf ihren dörflichen Versammlungen Gesetze, die die Enteignung, die sie ohnehin durchführen wollten, juristisch legitimierten. Ähnliche Missverständnisse entsponnen sich, wenn Offiziere, Generäle und Soldatinnen miteinander über die Bedeutung des Krieges redeten und über die Bedeutung des Volkes. Denn die Generäle, die Offiziere, meist Adligen, aber teilweise auch Bürgerlichen, teilweise von der Demokratie, der bürgerlichen Demokratie überzeugten Intellektuellen, verstanden unter Volk etwas Nationales. Sie gingen von einem nationalen Volksbegriff aus, von einem Staatsvolk. Die Bäuerinnen aber hatten einen anderen Volksbegriff und für sie gehörten die Generäle, die Reichen, die Burschoi, die Bürgers gar nicht zum Volk dazu, so wie sie es verstanden. Und deswegen verstanden sie es auch nicht als einen Widerspruch zu ihrem Begriff der Volksdemokratie, wenn sie die Offiziere, sobald diese den Vormarsch befehligten, einfach aufknüpften. Das war mit ihrem Verständnis von Volksdemokratie ganz kohärent. Und diese Missverständlichkeit blieb aber nicht nur auf die konservativen Parolen, auf die monarchistischen und bürgerlichen Positionen beschränkt, sie ergriff auch die radikalen, die bolschewistischen Positionen. Ein General beschreibt die Stimmung dieses, wie es damals hieß, Schützengraben-Bolschewismus wie folgt. Sie, diese bäuerlichen Soldaten, wollten nur das eine, Frieden, damit sie nach Hause gehen, die Gutsbesitzer ausroben und frei leben können, ohne Steuern zu zahlen oder irgendeine Autorität anzuerkennen. Sie hatten nicht die leiseste Ahnung von den Parteien noch von irgendeinem Kommunismus oder der Unterteilung in Arbeiter und Bauern, aber sie träumten davon, zu Hause ohne Gesetz oder Gutsbesitzer zu leben. Diese anarchistische Freiheit nannten sie Bolschewismus. Viele Soldatinnen waren auch der Meinung, dass in der Parole Frieden ohne Annexion, die zu der Zeit ganz groß war, Annexionen irgendwelche Länder bezeichnen würden, die sie nicht kannten und auf die man deswegen eigentlich auch getrost verzichten könnte. Oder sie gingen davon aus, dass diese Internationale, von der die Bolschewiki immer redeten, so eine Art Gottheit sei, zu denen die Kommunisten beteten. In den 20er Jahren kam auch der antikommunistische Antisemit Henry Ford genau in diesen Genuss, für einen Gott gehalten zu werden, von dem es hieß, er würde hinter Lenin und Trotzki stehen und den beiden Befehle geben. Aber im Gegensatz zu dem Hochmut des bürgerlichen Historikers, in dem Fall Orlando Feitsches, auf den ich mich beziehe und der sich über diese Missverständnisse, über dieses Nichtverstehen, diese Nichtinformiertheit der Bäuerin lustig macht und im Gegensatz zu seinen adligen Zeitzeugen, die genau auf dem gleichen Ross reiten, würde ich sagen, dass diese Bäuerinnen im Großen und Ganzen wesentlich mehr im Recht waren als ihre adligen und bürgerlichen Kontrahenten. Denn ein nationaler Volksbegriff, ihr kennt das, wir sind ein Volk im Gegensatz zu wir sind das Volk, war noch nie sonderlich emanzipatorisch. Henry Ford war tatsächlich ein Götze des bolschewistischen Produktivkraftfetischs und Desertierung und wilde Landenteignung, also eine Bodenreform durch Enteignung und Frieden dadurch, dass man einfach nach Hause ging und sich nicht mehr am Krieg beteiligte, waren tatsächlich die Quintessenz dieser Revolution, welcher der Bolschewismus in einem kurzen historischen Moment lediglich seinen Namen geliehen hatte. Aber entscheidender als im Nachhinein zu versuchen, die Missverständnisse auszuräumen oder sich auf eine der Seiten zu schlagen und rückblickend festzustellen, wer eigentlich Recht und wer Unrecht hatte, entscheidender erscheint mir, dass die Missverständnisse sich eben nicht ausräumen lassen. Dass eine Revolution, dass Revolutionen prinzipiell Ensemble missverständlicher Mikrorevolutionen sind und dass das Missverständnis sich in der Revolution nur ausräumen lässt auf Kosten der Revolution. Und genau so wird meiner Meinung nach aber der bolschewistische Versuch verständlich, die Polyphonie, die Vielstimmigkeit der Revolution zum Verstummen zu bringen, die Vielstimmigkeit der Revolution auf eine Stimme der Partei und dann des Zentralkomitees der Partei auf die Linie, die eindimensionale, zweidimensionale Linie der Partei zu vereinigen. Rückblickend betrachtet scheint es so, als hätten wir es mit einer Spirale zu tun, die sich immer enger zieht. Die Bolschewiki, die Kommunistinnen, leninistischen Kommunistinnen, hatten, kaum nachdem sie alle Macht den Räten, den demokratischen Organen gefordert hatten, kaum nachdem sie ein bisschen Macht erobert hatten, erst die sozialdemokratischen, die sozialrevolutionären Rechten, später die Linken, dann die anarchistischen, vorher noch die bürgerlichen Parteien verboten und gingen dann, nachdem es keine oppositionellen Kräfte mehr gab, dazu über, ab 1921 nach Kronstadt, in ihrer eigenen Partei die Opposition zu untersagen und später jede Form von Fraktionenbildung, Strömungsbildung unter Strafe zu stellen, bis schließlich im Stalinismus, auf dem Höhepunkt des Stalinismus, noch abweichende Gedanken unter Strafe gestellt wurden. Aber dieses Bemühen, die Polyphonie, die Vielstimmigkeit der Revolution auf Linie zu bringen, wurde von Lenin bereits 1918 in dankenswerter Deutlichkeit offenbart. Er gab ein Papier raus, eine Rede, die nächsten Aufgaben der Sowjetunion, in der es hieß: Jede maschinelle Großindustrie erfordert die bedingungslose und strengste Einheit des Willens. Aber wie kann die strengste Einheit des Willens gesichert werden? Durch die Unterordnung des Willens von Tausenden unter den Willen eines Einzigen. Die Revolution hat soeben die ältesten, die stärksten und schwersten Fesseln, denen sich die Massen unter der Knute unterworfen hatten, zerschlagen. Das war gestern. Heute aber fordert dieselbe Revolution, und zwar im Interesse des Sozialismus, die widerspruchslose Unterordnung der Massen unter den einheitlichen Willen der Leiter des Arbeitsprozesses. Das war gestern, heute aber. Von solchen Äußerungen dürfte sich nicht nur der alte sozialdemokratische Lehrer Lenins Karl Kautsky missverstanden gefühlt haben, der in der Interpretation dieser Passage sagte, Lenin beabsichtige, die Lebenssituation der Arbeiterin noch unter das Niveau derjenigen im Kapitalismus zu senken, denn dort seien sie zwar unterworfen, aber wenigstens nicht widerspruchslos. Immerhin hatten sie die Möglichkeit, Gewerkschaften zu bilden, die später in der Sowjetunion erstmal nur als Transmissionsriemen konzipiert waren, also als Institutionen, die die Angaben, die Ansagen des ZKs durchzusetzen hatten im Betrieb. Von solchen Äußerungen dürften sich auch, und das ist vielleicht unmittelbar einleuchtend, alle Arbeiterinnen verarscht gefühlt haben, die mit der Parole der Arbeiterkontrolle in die Revolution gezogen waren und nun knapp ein Jahr, nachdem sie den Zaren vertrieben hatten, von ihrem großen Revolutionsführer darauf hingewiesen wurde, dass sie im Betrieb sich bedingungslos unter das Kommando eines Leiters unterzuordnen hatten. Die Revolution als Missverständnis, als Ensemble von Mikrorevolutionen besteht aus vielen diversen Ereignissen an unterschiedlichen Orten und Zeiten, hauptsächlich in Russland auf dem Land, aber auch in der Stadt, die sich teilweise widersprechen, die sich widersprüchlich lagern, dem teilweise kulminieren, aber nicht unbedingt eine eindeutige Linie ergeben. Bäuerinnen verhaften beispielsweise ihre Priester, Hausangestellte verweigern es, in den großen Wohnungen weiterhin in den kleinen Kammern zu wohnen und ziehen einfach in die Wohnzimmer um und zwingen die vormaligen Besitzerinnen jetzt in den kleinen Kammern zu hausen. Prostituierte gehen auf Streiks, Kellner demonstrieren, das ist aus heutiger Perspektive ein bisschen verwirrend, gegen Trinkgelder, weil sie Trinkgelder als diskriminierend wahrnehmen. Und Soldatinnen fordern in Solidarität mit den Arbeiterinnen den 8-Stunden-Tag für Kriegseinsätze. Zugleich wurden aber, nicht ganz so amüsant, Diebe gelyncht, Adlige vergewaltigt und Fremd- oder Reichaussehende verprügelt, so auch der ein oder andere Sozialrevolutionär, der eine goldene Uhr trug. Aber hierin, in diesen mikrorevolutionären Prozessen, besteht das Wesen der Revolution und nicht in der Einsetzung einer provisorischen demokratischen Regierung, das wäre in Kürze die Februarrevolution, und nicht in der Absetzung dieser provisorischen Regierung, das wäre in Kürze die Oktoberrevolution. Aber auch dieses Ereignis der Einsetzung oder Absetzung, der Ergreifung also der Staatsmacht, dieses Ereignis, was so häufig auf seinen historisch-logischen Begriff gebracht wurde, dieses Ereignis, was im Nachhinein so oft historiografisiert wurde, so oft erzählt wurde, so oft zum Ereignis der Revolution hochstilisiert wurde und sowohl in der bürgerlichen Geschichtsschreibung als auch in der traditionell sowjetischen. Auch dieses Ereignis, ist meine These, wird von den gleichen Momenten der Missverständlichkeit und der Uneindeutigkeit heimgesucht, von denen es sich durch seine präzis intendierte militärische Organisierung abzuheben versucht. Diese Geschichte der sogenannten Oktoberrevolution erscheint mit einiger Liebe fürs Detail als ein kleiner, schlecht organisierter Putsch in Form einer Kette von Missgeschicken und Missverständnissen. Das lässt sich ungefähr so nacherzählen. Angesetzt war diese Erstürmung des Winterpalais von Lenin und Trotzki gegen den artikulierten, expliziten Widerstand der Mehrheit der eigenen Partei, der Mehrheit der Bolschewiki, für den Morgen oder den Mittag des 25. Oktober. Und zwar deswegen, weil am 25. Oktober der Allgemeine Rätekongress tagte. Also dass die Assembly aller Räte in ganz Russland, der Allgemeine Rätekongress, der zusammen mit der provisorischen Regierung von Februar bis Oktober eine Art Doppelherrschaft bildete. Und allen historischen Fakten, über die wir heute verfügen, allen historischen Quellen, über die wir heute verfügen, zufolge, hätte dieser Allgemeine Rätekongress aller Voraussicht nach, die Bolschewiki hatten darin übrigens auch die Mehrheit, beschlossen, diese Struktur der Doppelherrschaft zu beenden, die bürgerliche provisorische Regierung rauszuschmeißen und die auf der Straße liegende Parole, alle Macht den Räten, endlich zu realisieren. Die Bolschewiki in Gestalt ihres Anführers Lenin wollten genau diesem demokratischen Prozess vorauskommen und planten, die Macht militärisch zu erobern, um sie dann feierlich dem Rätekongress übergeben zu können. Allerdings ging dieser Plan nicht so richtig gut auf. Angesetzt war dieses Ereignis für den Mittag. Dann wurde es auf 3 Uhr nachmittags verschoben, dann auf 6 Uhr abends und schließlich wurde auf einen genauen Termin ganz verzichtet. Geplant war, dass eine Gruppe von Arbeiterinnen auf einen Ausguck steigen sollten und im Moment, in dem es losgehen soll, eine rote Lampe an einem Fahnenmast befestigen, woraufhin die Aurora, ein großes Kriegsschiff, was vor dem Hafen stand, einen Schuss abgeben sollte, was das Startsignal geben würde dafür, dass losgerannt wird. Aber im entscheidenden Moment stellten die Soldaten auf dem Ausguck fest, dass sie gar keine rote Lampe dabei hatten. Nun wurde ein Kommissar losgeschickt, eine rote Lampe zu holen, aber es war bereits dunkel, der Kommissar verlief sich, fiel in eine Schlammgrube und als er endlich zurückkehrte, hatte er zwar eine Lampe dabei, aber man sah sich außerstande, diese Lampe am Fahnenmast zu befestigen und außerdem war die Lampe noch nicht einmal rot, sondern lediglich weiß. Lenin, der ein ziemlich cholerischer Typ war, tobte und beschloss, einfach den Rätekongress zu verarschen und zu behaupten, der Winterpalais sei schon erobert. Daraufhin ärgerte sich die Opposition, die Menschewiki und die rechten Sozialrevolutionäre dermaßen. Sie fühlten sich dermaßen übergangen, dass sie aus Protest den Allgemeinen Rätekongress verließen. Eine Aktion, die man in einer Institution wie dem Bundestag ruhig mal machen kann, die aber in revolutionären Zeiten nur dazu führte, dass sie das Feld der Macht verließen, sich zurückzogen und später sich als Bürgerkriegsparteien auf der anderen Seite wiederfanden. Als also die rechten Sozialrevolutionäre und Menschewiki den Allgemeinen Rätekongress verlassen hatte, war die Schlacht in Anführungszeichen, denn dieser Winterpalais war kaum bewacht, übrigens von einer Brigade der ersten, einer der ersten Frauendivisionen in der russischen Armee, die zwischen Februar und Oktober gegründet worden war, ein Todesbataillon der Frauen. Diese Schlacht also war noch im vollen Gange. Aber kaum, dass sie beendet war, und wie gesagt, es war kein besonders großer Kampf, es fanden sich nicht besonders viele Leute, die bereit waren, diese paar bürgerlichen Minister zu verteidigen. Kaum, dass also der Kampf beendet war, entdeckten die Arbeiterinnen, die Soldatinnen, dass unter dem ministerialen Tamtam im Keller des Winterpalais ein riesiger Weinkeller lagerte. Also öffneten sie die Weinflaschen und begannen ein großes Gelager. Und die Bolschewiki, die Führung der Partei, war sehr darum bemüht, das in Kontrolle zu bringen. Sie stellten also Wachen ab, die den Weinkeller bewachen sollten, aber diese Wachen waren nach kürzester Zeit selbst besoffen. Und als man dazu überging, die Weinfässer rauszurollen und zu zerschlagen und den Wein in die Rinnsteine zu gießen, stürzten sich die revolutionären Arbeiter, die Avantgarde der revolutionären Arbeiter, auf den Boden und tranken den Wein aus den Rinnsteinen. Es war ein dreitägiges oder noch länger dauerndes Saufgelage und wenn in dieser Zeit eine konterrevolutionäre Armee eingegriffen hätte, dann wäre die Geschichte anders verlaufen, aber es griff niemand ein und der Kater dauerte noch bis in den November hinein. Ist nicht überliefert, aber behaupte ich, indem ich mich einfühle in die Geschichte der Revolution. Rückblickend also mag die glorreiche Stürmung des Winterpalais als ein Missverständnis erscheinen, als die Eroberung eines von wenigen Ministern schlecht bewachten Weinkellers. Die am meisten, vermutlich am allermeisten, mit zeitgleich oder gleich auf mit Karl Marx, am meisten missverstandene Theoretikerin der russischen Revolution war Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai, eine sozialistische Feministin, erstes weibliches Mitglied in einer modernen Regierung, eben der Revolutionsregierung von Oktober 1917, erste Botschafterin in einem modernen Staat, Botschafterin für die Sowjetunion in Finnland, war in der Revolution und in den ersten Jahren der Revolution, in den 20er Jahren, berühmt geworden, einflussreich geworden, nicht zuletzt durch ihre Forderung nach freier Liebe. Freie Liebe, das hieß frei von klerikal-staatlichen Eingriffen, frei von ökonomischen Zwängen, frei von patriarchaler Gewalt. Aber diese Parole wurde sehr unterschiedlich interpretiert. Beispielsweise erließ das Fürsorgeamt in der Stadt Saratow ein Dekret zur Verstaatlichung von Frauen, mit dem es plante, die Ehe abzuschaffen und sogenannten Männern das Recht auf genehmigte Bordelle zuzusprechen. In einer anderen Stadt, Wladimir, gab es sogar ein Büro der freien Liebe, dass einen Aufruf an alle unverheirateten sogenannten Frauen zwischen 18 und 50 Jahren erließ, indem es hieß, sie sollten sich registrieren, damit Sexualpartner für sie ausgewählt werden könnten. Im Interesse genau jenes Staates, den Alexandra Kollontai weitgehend aus den sexuellen Beziehungen heraushalten wollte, sollten sogenannte Männer das Recht erhalten, laut dem Büro der freien Liebe, sich unter den Registrierten eine Partnerin zur Fortpflanzung auszusuchen. Gleichzeitig, obwohl sie so verstanden wurde, wurde der Marxistin Kollontai von einer Genossin aus der feministischen, zumindest aus der Frauenorganisation der Partei, Jen Odiel, vorgeworfen, es handele sich bei ihr um eine Kommunistin mit einer soliden Dosis feministischen Mülls. Das ist der Grund, warum ich kurz so gezögert habe, feministisch zu sagen, weil zu dieser Zeit ist innerhalb kommunistischer Organisationen Feminismus ein Schimpfwort. Auch die Sozialistinnen, die wir von heute aus betrachtet feministisch nennen würden, wie beispielsweise Alexandra Kollontai, waren sehr darum bemüht, sich von dieser, wie sie fanden, partikularistischen bürgerlichen Ideologie zu distanzieren. Sie kämpften für die Gleichberechtigung der Geschlechter auf einer kommunistischen, auf einer materialistischen, marxistischen und so weiter Basis, aber nicht auf einer feministischen. Als 1926 und die Missverständnisse um Alexandra Kollontai gehen hier weiter, Mitglieder der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol sich an einer Gruppenvergewaltigung beteiligten, wurde auch dies auf die Theorie der freien Liebe zurückgeführt, die Alexandra Kollontai promotet hatte. Denn diese freie Sexualität galt vielen sowjetischen Theoretikerinnen, und zwar jenen, die sich später durchsetzen sollten, als eine unnütze Energieverschwendung, eine gefährliche und vor allem als eine unkommunistische Ablenkung von der Arbeit. Und zu dieser Stimmung, zu dieser Anti-Kollontai-Stimmung, dürfte auch kein geringer als Wladimir Lenin beigetragen haben, der in den 20er Jahren von Clara Zetkin, einer deutschen Sozialdemokratin, Kommunistin, interviewt wurde, was Clara Zetkin transkribierte und der internationalen Öffentlichkeit bekannt gab. Und in diesem Interview sagte Lenin, ohne Kollontai namentlich zu nennen, dass die Jugend, gemeint in dem Fall die russische Jugend, ganz toll gemacht worden sei, ganz verrückt gemacht worden sei von der Glas-Wasser-Theorie. Eine Glas-Wasser-Theorie, die Alexandra Kollontai zugeschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kannte in den 80er Jahren eine Glas-Wasser-Theorie. Das war so ein schlechter Witz, der auf den Schulhöfen erzählt wurde. Das ging so, was ist das beste Verhütungsmittel? Ein Glas Wasser trinken. Anstelle von Sex haben. So war das nicht gemeint bei Alexandra Kollontai, sondern bei Alexandra Kollontai war gemeint, dass ein Glas Wasser trinken ein genau so natürlicher Prozess, ein genauso natürlicher Prozess der Bedürfnisbefriedigung ist, wie jede Form der sexuellen Praxis natürlich ist zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse. So wie wir essen und trinken, wenn wir Hunger oder Durst haben, so finden wir Möglichkeiten, sexuelle, körperliche Bedürfnisse zu stillen, ohne das ganze Tamtam und Primborium des romantischen, bürgerlichen Überbaus. Daraufhin, dagegen, argumentierte Lenin in diesem Interview mit Clara Zetkin wie folgt. Nun gewiss, Durst will befriedigt sein. Aber wird sich der normale Mensch unter normalen Bedingungen in den Straßenkot legen und aus einer Pfütze trinken oder nur aus einem Glas, dessen Rand fettig von vielen Lippen ist? Zur Liebe gehören zwei und ein drittes, ein neues Leben entsteht. In diesem Tatbestand liegt ein Gesellschaftsinteresse und eine Pflicht gegen die Gemeinschaft. Und durch diese Verbildlichung nicht monogamer, ungezügelter und zudem noch weiblicher Sexualität als ein Glas, dessen Rand fettig von vielen Lippen ist, rief Lenin natürlich einen heterosexistischen Code auf, der in grauer Vorzeit sehr bekannt war, der freie weibliche Sexualität mit dem Verlust einer gewissen Ehre oder Reinheit und damit auch respektable Attraktivität verknüpft. In dem gleichen Interview übrigens, am Ende des Interviews, und es ist ja nur bekannt durch die Transkription, die Wiedergabe von Clara Zetkin, sagt Clara Zetkin, Lenin habe sich von ihr verabschiedet, sie solle doch sich einen Mantel anziehen und aufpassen auf ihre Gesundheit. Moskau sei ja nicht Stuttgart. Und ich finde, in seiner Sexualmoral ist Lenin auf jeden Fall weniger Moskauer als irgendwie doch Schwabe. Sein profundes Verständnis sexueller Herrschaft und Befreiung hatte Lenin eher unbeabsichtigt schon in Staat und Revolution offenbart. Staat und Revolution eigentlich einer seiner progressivsten, emanzipatorischsten, am wenigsten autoritärsten Texte, einer seiner vielleicht anarchistischsten Texte, kurz vor der Revolution geschrieben, in dem er formulierte: Allein der Kommunismus macht den Staat völlig überflüssig, denn es ist niemand niederzuhalten, niemand im Sinne einer Klasse, im Sinne des systematischen Kampfes gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung. Wir sind keine Utopisten und leugnen durchaus nicht die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit von Ausschreitungen einzelner Personen und ebenso wenig die Notwendigkeit, solche Ausschreitungen zu unterdrücken. Aber dazu bedarf es keines besonderen Unterdrückungsapparates. Das wird das bewaffnete Volk selbst mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit bewerkstelligen, mit der eine beliebige Gruppe zivilisierter Menschen sogar in der heutigen Gesellschaft eine Frau vor Gewalt schützt. Der Kommunismus, sagte Lenin damit wider Willen, würde ebenso frei von Staat sein, und frei von Staat sein, wie der Kapitalismus heute frei von sexistischer Gewalt ist. Genauso einfach, wie heute eine beliebige Gruppe Menschen eine Frau beschützen kann, so wird der Kommunismus auf einen Staat verzichten können. Anders als mit optimistischen Voraussagen lag Lenin mit dieser Prognose unglücklicherweise sehr nah an der tatsächlich wenig utopischen Wahrheit des realen Sozialismus. Die Annahme, dass eine nicht allzu beliebige Gruppe Menschen in aller Zukunft weiterhin Schutz brauchen würde, das heißt, dass sie nicht in der Lage sein würde, sich selbst zu schützen und dass sie mit den entsprechenden Aggressoren konfrontiert sein würde, die gilt Lenin, das wird in dem Zitat deutlich, als etwas Ahistorisches, etwas quasi Natürliches. Die Annahme, dass es anders sein könnte, wird deswegen als utopistisch verworfen. Was damit verdeckt wird, ist dieser systematische Kampf gegen einen bestimmten Teil der Bevölkerung, also Lenins Zitat, durch welchen die geschlechtliche Klasse nicht unähnlich der ökonomischen niedergehalten hervorgebracht und bestätigt wird. So funktioniert kurz gesagt die, kurz oder verkürzt gesagt, die lenische Staatstheorie. Staat ist dann nötig, wenn eine Klassengesellschaft existiert, wenn eine Klasse die andere Klasse unterdrücken muss, niederhalten muss, die Ungerechtigkeit ihrer Herrschaft mit Gewalt aufrechterhalten muss, dann braucht es einen Staat. Gibt es keine Klassen, braucht es keinen Staat. Da Geschlechter keine Klassen sind, sondern geschlechtliche Unterdrückung eher den Charakter eines individuellen Alltagsverhaltens hat, spielt der Staat im Geschlechterkampf auch keine Rolle. Die Politik der russischen Revolution, auch die bolschewistische, ging hier über Lenins beschränktes Vorstellungsvermögen hinaus, wenn auch nicht über seine Staatstheorie, deren Anwendbarkeit Lenin in diesem Fall nicht gegeben sah. Denn die Bolschewiki sahen in der Bekämpfung der Geschlechterklassen und der männlichen Herrschaft eben den Staat als den zentralen Akteur an. Dafür müssen wir wissen, dass die Bolschewiki, diese kommunistische Partei Russlands, in diesem Fall sich in vollkommener Übereinstimmung mit der sozialistischen Tradition befand, die von unterschiedlichen Theoretikern wie Friedrich Engels, August Bebel, Clara Zetkin oder Alexandra Kollontai die Theorisierung von Geschlechterverhältnissen und die Kritik von geschlechtlicher Unterdrückung, von der Konstruktion von Geschlecht, von geschlechtlicher Ausbeutung, von Patriarchat im Rahmen einer Kritik der Familie artikulierte. Geschlechterverhältnisse also materialistisch über geschlechtliche Arbeitsteilung verstand, in welcher der Familie als Produktionseinheit eine zentrale Rolle zukam. Die Familie wurde verstanden als eine Produktions- und Reproduktionseinheit, die die zentralen Lebensmittel für ihre Mitglieder produzierte. Also Lebensmittel in der vorbürgerlichen Gesellschaft nicht nur zubereitet, sondern auch herstellt, Kleidung nicht nur flickt, sondern überhaupt erst näht, Kinder versorgt, Alte sich um die kümmert und die Arbeitskraft der Landarbeiterin wieder reproduziert, als eine ökonomische Einheit. Der Kapitalismus hatte in der sozialistischen Theorie nun schon begonnen, diese familiäre Produktionseinheit aufzusprengen, indem bestimmte Arbeiten aus der Familie ausgelagert wurden und in der Manufaktur oder in der Fabrik neu organisiert wurden. So dass also Lebensmittel oder Werkzeuge noch deutlicher nicht mehr im Familienverband hergestellt wurden, sondern auf erweiterter Stufenleiter mit Maschinen effizienter in Fabriken. Die Aufgabe des Sozialismus bestand in dieser klassisch-teleologischen, zielgerichteten, geschichtsphilosophischen, fortschrittsgläubigen Vorstellungen des traditionellen Sozialismus in nichts anderem als darin, diese vom Kapitalismus begonnene Linie einfach fortzusetzen, bis zu dem Punkt, an dem sämtliche in der Familie verrichtete Tätigkeiten nun anders gesellschaftlich nach dem Vorbild der Fabrikarbeit, der männlich kodierten Lohnarbeit reorganisiert wäre. Wenn also Lebensmittel nicht nur außerhalb der Familie hergestellt werden, sondern auch außerhalb der Familie zubereitet werden. Wenn also niemand mehr zu Hause kocht, sondern in großen Kantinen ist. Wenn Kinder nicht mehr im Familienrahmen großgezogen werden, sondern in großen gesellschaftlichen, sagen wir, antiautoritären Institutionen. Wenn Alte nicht mehr in der Familie gepflegt werden müssen, sondern in dafür vorgesehenen Pflegeeinrichtungen. Wenn niemand mehr Kleidung vielleicht bügeln muss, weil darauf ganz verzichtet werden kann. Wenn auch das Putzen nicht mehr individuell organisiert wird, sondern kollektiv, die Menschen vielleicht auch gar nicht mehr in individuellen Wohneinheiten wohnen, aber selbst wenn sie in individuellen Wohneinheiten wohnen, niemand mehr als bürgerliches Privileg eine Putzkraft hat, sondern kollektive Putztrupps all diese Arbeiten übernehmen. Wenn also sämtliche Tätigkeiten, die bereits vorher in der Familie verrichtet waren, nun gesellschaftlich organisiert wurden, dann wird die Familie materiell überflüssig und, das ist diese berühmte Formel, stirbt ab. In dem Moment aber, wo die Familie und mit ihr die geschlechtliche Arbeitsteilung abstirbt, ist auch die materielle Grundlage der Geschlechtertrennung obsolet und dieses zweigeschlechtliche Modell mitsamt geschlechtlicher Ausbeutung, Unterdrückung, Androzentrismus, heute würden wir vielleicht noch Heterosexismus hinzufügen, erübrigt sich und verschwindet. Ganz ohne komplexe Arbeit an den Symbolen und den Diskursen. Im Gegensatz also zum westlich-marxistischen Feminismus, aber vor allen Dingen zum Feminismus, der viel Aufmerksamkeit auch darauf richtete, wie die Arbeit im familiären Kontext, wie reproduktive Arbeit anders geschlechtlich organisiert werden könnte, wie sie anders verteilt werden könnte, fokussiert dieser östliche Feminismus, dieser sozialistische Feminismus direkt auf die Abschaffung sämtlicher dieser Arbeiten. Der sozialistische Theoretiker Preobrashensky formulierte das so: Unsere Aufgabe besteht nicht im Streben nach Gerechtigkeit in der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Unsere Aufgabe ist, Männer wie Frauen von der Arbeit im Kleinfamilienhaushalt ganz zu befreien, indem wir, setze ich hinzu, den Kleinfamilienhaushalt ganz abschaffen. Das Problem dieser Konzeption wird in dem Moment deutlich, wo diese Vergesellschaftung der reproduktiven Tätigkeiten, die in diesem Staatssozialismus als Verstaatlichung konzipiert war, sich nicht so einfach und so schnell realisieren lässt, wie das geplant war, weil Erziehungsinstitutionen, Pflegeeinrichtungen, Kantinen in so einem sozialistischen Staatshaushalt Kosten darstellen, an denen der sozialistische Staat, wie jeder kapitalistische, zuerst kürzt. Das sind Sozialstaatsausgaben, für die erstmal genügend Geld da sein muss, was aber fehlt, da es dringendere Aufgaben gibt, beispielsweise den Militärapparat aufzubauen, damit die Konterrevolution zurückgedrängt werden kann. Solange aber nicht sämtliche reproduktive Tätigkeiten staatlich organisiert oder komplett robotisiert sind, bleibt die traditionell überkommene Geschlechtertrennung, geschlechtliche Arbeitsteilung bestehen und bis zum Ende der Sowjetunion war es tatsächlich beobachtbar, dass Russland beispielsweise bis zum heutigen Tag zwar die höchste Frauenerwerbsquote hat, aber die Reproduktionsarbeit ebenso weiblich organisiert ist. Die dahinterliegende Logik ist, die dahinterliegende Logik dieses Emanzipationsmodells ist, erst wenn die Produktivkraftentwicklung ein Maß erreicht hat, in dem der Mangel abgeschafft ist, was immer das auch heißen mag, erst dann wird Freiheit möglich. Erst unter den Bedingungen vollkommenen Überflusses kann Wahlfreiheit genehmigt werden. Erst wenn Arbeit produktiver ist, darf sie anfangen Spaß zu machen. Erst wenn der Zug im Bahnhof angekommen ist, darf jede mal ans Steuer. Und erst wenn der Staat fähig ist, sämtliche reproduktiven Arbeiten zu übernehmen, kann die geschlechtliche Ausbeutung abgeschafft werden. Hauptsache Nebenwiderspruch. Ein Grund dafür liegt in der Abwertung der Frauen zugeschriebenen reproduktiven Arbeiten, die in diesem modernistischen, fortschrittsorientierten Sozialismus als rückständig, stumpf, unproduktiv, repetitiv und, das ist das größtmögliche Schimpfwort, was man verwenden kann, als kleinbürgerlich. Und auch Lenin polterte in genau diesem Interview, von dem ich schon erzählt habe, diesem Interview mit Clara Zetkin, gegen diese, Zitat, kleinlich eintönige Kraft- und zeitzersplitternde und verzehrende Arbeit im Einzelhaushalt, an welcher die Frauen verkümmerten so, dass ihr Geist dabei eng und matt, ihr Herzschlag träge, ihr Wille schwach wird. Und wer wollte dieser Beschreibung von Hausarbeit widersprechen? Wer, der jemals mit der Hand hat spülen müssen, und das auch noch alleine und möglicherweise für eine große Gruppe von Menschen, wollte diese Kritik an der Sklaverei des Spülbeckens, wie es die italienische Feministin Maria Rosa della Costa nannte, nicht unterschreiben. Das Erstaunliche ist hingegen, dass im Vergleich zu dieser kleinlich eintönigen, stumpfen, zeit- und kraftraubenden Hausarbeit bei Lenin die Fabrikarbeit, die disziplinierte, repetitive Arbeit in der Fabrik als so emanzipatorisch gilt, als so befreiend, als könnte diese Sklaverei des Fließbandes, wie Maria Rosa della Costa es nannte, eine Emanzipation von der Sklaverei des Spülbeckens sein. Aber in der Diskussion dieser Sklaverei des Spülbeckens und der Frage, wie unmittelbar Milderung verschafft werden könnte, erwies sich Lenin auch als der undogmatische und antiökonomistische Denker, der als praktischer Revolutionär im Übrigen auch immer war. Seine Hauptattacke in diesem Interview mit Clara Zetkin galt jenen Genossen, die, Zitat, es als gegen das Recht und die Würde des Mannes, in Anführungszeichen, betrachteten, die in Anführungszeichen gesetzte Weiberarbeit zu verrichten. Lenins Schlussfolgerung, die sozialistische Frauenarbeit, schlösse ein gutes Stück Erziehungsarbeit unter den Männern mit ein, wurde allerdings von den Bolschewiki ebenso geteilt wie die Forderung, und diese Formulierung bleibt auch bis in die 80er Jahre intakt, Männer sollten Frauen im Haushalt helfen. Aber aus dieser moralisch-politischen Attacke folgte keine Theorisierung des Verhältnisses von der Aufteilung der Reproduktionsarbeit. Diese Bemerkungen blieben vielmehr randständig. Sie konnten keinen Eingang finden in die generelle Linie der sozialistischen Emanzipation, wie sie von den Theoretikerinnen und den Praktikerinnen konzipiert war. Denn Emanzipation war hier gedacht als Fortschritt, Fortschritt qua Modernisierung, Fortschritt qua Technisierung, qua Maschinisierung und durch Universalisierung, Verallgemeinerung jenes männlich kodierten Öffentlichkeits- und Lohnarbeitsverhältnisses, das der Produktionssphäre zugeordnet ist, der Reproduktionssphäre in der bürgerlichen Gesellschaft gegenübergestellt ist und das diese Reproduktionssphäre komplett ersetzen sollte. Das sozialistische Emanzipationsmodell enthielt mit anderen Worten eine unhinterfragte Norm, die bestimmte, in welche Richtung die emanzipatorische Entwicklung zu gehen habe. Und diese unhinterfragte Norm erwies sich als problematisch und sie lässt sich etwas genauer untersuchen an einer Geschichte, die ich euch jetzt erzählen möchte, die sich etwas später, nämlich im Frühjahr 1929, ereignete. Dort nämlich rief der Volkskommissar für Gesundheit, Nikolai Semaschko, ein Gremium von sogenannten Experten zusammen. Und Experten heißt hier forensische Gynäkologen, klinische Psychiater, Biologen, die dem Justizkommissariat dabei helfen sollten, über den Antrag der Bürgerin Kamenjew zu entscheiden, die bei den staatlichen Stellen einen operativen und juristischen Geschlechtswechsel beantragt hatte. Dieser Antrag war nicht der erste seiner Art. Bereits 1923 hatte ein Transmann einen ähnlichen Antrag an die Behörden gestellt. Und der Diskurs war innerhalb der jungen Sowjetunion auch nicht sonderlich weitgehend oder auch nur überraschend. Zu dieser Zeit herrschte ein Klima des Experimentierens mit Wissenschaft, einer Verbindung von Wissenschaft und Kunst, in der sehr vieles möglich erschien, wie als habe die Revolution eine Explosion bedeutet, die auch eine Explosion der Kreativität war, eine Explosion der Imagination, der Fantasie, die vieles nicht nur als vorstellbar erscheinen ließ, sondern als unmittelbar bevorstehend und erreichbar, was später als blanke Utopie wirken musste. So wurde beispielsweise versucht, durch Bluttransfusion alte Menschen jung zu machen, junge Menschen weise werden zu lassen. Es wurde gefordert, und zwar nicht voluntaristisch, sondern im Einklang, im strengen logischen Einklang mit den Gesetzen des historischen Materialismus, dass die Toten wieder zu Leben erweckt werden sollten und der Mars besiedelt werden sollte. Die Toten sollten deswegen zu leben, aber ich erzähle es euch kurz, weil die Argumentation ist zu bestechend. Sozialismus heißt eine Gesellschaft, in der es keine Ausbeutung gibt und keine Ungerechtigkeit, in der nicht die einen von der Arbeit der anderen leben. Sozialismus im Fortschrittsmodell ist aber gleichzeitig eine Gesellschaft, die nicht in der Gegenwart schon da ist, sondern erst in der Zukunft durch den Fortschritt realisiert werden wird. Wenn diese sozialistische Gesellschaft aber erst in der Zukunft realisiert werden wird und heute aber schon Menschen für den Sozialismus kämpfen, dann werden diese Menschen, die heute und in der Vergangenheit für den Sozialismus kämpfen und gekämpft haben, gar nicht in den Genuss des Sozialismus kommen. Also werden die Menschen, die in der Zukunft im Sozialismus leben, auf der Ausbeutung der Arbeit der vergangenen Menschen aufbauen. Dann aber leben sie gar nicht im Sozialismus, sondern in einer ausbeuterischen Gesellschaft. Folglich müssen alle Menschen, die jemals in der Geschichte für den Sozialismus gekämpft haben, wieder zum Erleben erweckt werden. Mindestens jene, aber da wir dann in einer Gesellschaft leben, die nach der Klassengesellschaft ist, also keinen Klassenhass mehr kennt, keinen Anlass zur Rache mehr hat, können wir die anderen auch noch gleich zu Erleben wecken. Dann aber wird es auf der Erde etwas eng. Also müssen wir andere Planeten besiedeln. Der nächste ist der Mars, der wird rot gemacht. Das wird allerdings schwierig, sich dort zu bewegen und vor allen Dingen wird es auch schwierig, im Weltraum sich wohlzufühlen. Also müssen wir unseren gesamten Körper überarbeiten und diese biologische Materie abwerfen und durch eine neue Maschine ersetzen. Und wenn wir dann aber das ganze Universum besiedelt haben, haben wir immer noch das Problem, wie wir die weiten Distanzen überwinden sollen. Deswegen legen wir dann diesen metallenen Körper wieder ab und ersetzen ihn durch einen Körper aus Licht. Das ist der Diskurshintergrund, vor dem diese Bürgerin Kamenjew ihren Antrag vor den juristischen Behörden stellt. Man sollte meinen, dass man unter diesen Bedingungen gar nicht weiter darüber zu diskutieren braucht, aber diese Wissenschaftlerinnen fühlen sich berufen, ihren akademischen Senf zum Thema abzugeben und beginnen eine Debatte, in der alle ein bisschen was aus ihren Arbeitsbereichen zum Thema Transgeschlechtlichkeit, Intergeschlechtlichkeit und Gleichgeschlechtlichkeit zu erzählen haben. Und diese Diskussion ist nicht uninteressant. Alle führen eine Vielzahl von Beispielen geschlechtlicher und sexueller sogenannter Anormalitäten an. Aber in der Untersuchung ihres Diskurses zeigt sich eine zweifache, erstaunliche Begrenzung ihrer sexualreformerischen Theorien. Denn das zweifelhafte Glück, eine biologische Abweichung zu sein, das wurde nur den Perversen, nennen wir sie der Einfachheit halber mal Homosexuellen, des europäischen und des städtischen Russlandes zugeschrieben. Während hingegen in den nicht christlich geprägten, nicht metropolitanen und hier insbesondere in den islamisch hegemonialisierten Gegenden des russischen und des sowjetischen Reiches, Homosexualität nicht als etwas Biologisches, Natürliches galt, sondern als etwas kulturell Hervorgebrachtes. Denn im Gegensatz zu den heutigen Diskursen um Islam und Homosexualität, aber in absoluter Übereinstimmung mit den damaligen orientalistischen Diskursen zum Verhältnis von Islam und Homosexualität, gilt der Islam als eine extrem homofreundliche, homophile, homosexuelle Religion, weswegen unter anderem Pädophilie spielte dabei auch noch eine Rolle. Die Sodomiegesetze, also die Gesetze, die das, was später Homosexualität heißt, aber eigentlich alle abweichenden Sexualitäten umfasst, die Gesetze, die das verbieten, in den islamischen Regionen intakt blieben. Während sie in den europäischen und christlichen Regionen abgeschafft wurden. Das ist die eine Begrenzung. Die andere Begrenzung ist für unser Thema heute noch etwas spannender. Denn sie führt zu einer deutlichen Asymmetrie in der Bewertung transgeschlechtlicher Bewegungen. Während nämlich Transweiblichkeit, häufig diskutiert hier als schwule Effeminierung, als bürgerlich dekadent, als Bedrohung vor allem des Militärs aufgefasst wurde, denn es bestand ja die Gefahr, dass sich diese Effeminierung, diese Verweiblichung, diese, nennen wir es Schwulität, verbreiten könnte durch Ansteckung, mentale Ansteckung und dadurch das Militär auflösen könnte. Während also Transweiblichkeit und überhaupt Weiblichkeit, also Bewegung von Verweiblichung, als Problem betrachtet wurde und negativ konnotiert war, und zwar politisch bürgerlich, feudal, adelig, dekadent, war Transmännlichkeit, die Bewegung zu Männlichkeit hin, positiv aufgeladen und politisch als emanzipatorisch unterstrichen. Sie galt sogar als revolutionär, als bolschewistisch und als nützlich für nicht zuletzt die Rote Armee, aber auch die sozialistische Gesellschaft im Allgemeinen. Das zeigt sich besonders an dem Diskurs, den auch diese anwesenden 1929 in dieser Versammlung anwesenden Wissenschaftler um den berühmten Transgender Evgeny Fjodorovna, Evgeny Fjodorowitsch führen. Auf dessen, wie Sie es nennen, Fall in diesem Expertengremium, ich setze jetzt mal hier relativ viele Anführungszeichen, mehrfach Bezug genommen wurde. Und dieser Evgeny Fjodorowitsch, Evgenia Fjodorowna, hatte 1922 eine Postangestellte, eine cisgeschlechtliche Postangestellte geheiratet, musste aber kurz darauf feststellen, dass diese Heirat angezweifelt wurde, dass diese Legitimität, diese Heirat in Frage gestellt wurde. Er sah sich konfrontiert mit einer Anklage, die lautete: Unzucht wider die Natur oder sowas. Und diese Klage wurde im liberalen Klima der jungen Sowjetunion von dem Gericht 1922 zurückgewiesen. Und zwar unabhängig von der Frage, ob es sich hier um eine transgeschlechtliche Heirat handelte, ob Evgeny also ein Transmann war, oder eine gleichgeschlechtliche, ob Evgenia eine Butch war, wenn wir das mit den heutigen Begriffen versuchen zu framen. Unabhängig also von der Frage, ob das sich jetzt eine transgeschlechtliche oder eine gleichgeschlechtliche Heirat handelte, argumentierte das sowjetische Gericht ganz einfach, diese Ehe ist einvernehmlich geschlossen worden, damit ist sie rechtens. Die sowjetische Revolution war also auch als queer-feministische unserer Gegenwart noch voraus. Evgeny Fjodorowitsch, Evgenia Fjodorowna, heiratete aber nicht nur diese cisgeschlechtliche Postangestellte, von der er sich kurz darauf auch wieder scheiden ließ oder sie sich von ihm, whatever. Er war auch Mitglied der Checker. Die Checker, das ist der Vorläuferorganisation des später bekannt gewordenen KGB, das heißt des sowjetischen Geheimdienstes, der Organisation zur Bekämpfung der konterrevolutionären Tätigkeiten. Er war also das, was wir heute vielleicht als Antifa-Schläger kennen würden. Und zwar recht erfolgreich. Und er stellte in solche Institutionen wie der Checker oder der Roten Armee keinesfalls eine Ausnahme dar. Im Gegenteil, er stellte in solchem Maße ein normales, gesellschaftliches, massenhaftes Phänomen dar, dass dieser Nikolai Semaschko, der Gesundheitsminister der Sowjetunion, der jungen Sowjetunion, sich genötigt fühlte, öffentlich dazu Stellung zu beziehen und diese gesellschaftliche Tendenz der Transmaskulinisierung als übertriebene Form der Geschlechtergleichheit zu kritisieren. Nikolai Semaschko sagte, und zwar bereits 1922, die maskulinisierte Frau mit zerzaustem, oft schmutzigem Haar, einer Zigarette im Mund, absichtlich schlechtem Benehmen und einer rauen Stimme stelle ein Massenphänomen dar. Diese ehemalige Frau hätte alle femininen Eigenschaften verloren, abgegeben, zertreten und sich in einen Mann verwandelt. Interessant ist allerdings, dass Semaschko zwar diesen gesellschaftlichen Trend als eine vulgäre Form von Geschlechtergleichheit denunzierte, aber gleichzeitig keinen Zweifel daran ließ, dass diese Genossen oder Genossinnen oder Genossen wichtige Mitglieder der sozialistischen Bewegung waren. Dass diese transgeschlechtlichen Bolschewiki Revolutionäre im Sinne der Revolution waren. Die wahren Gegnerinnen für ihn bestanden in den gepuderten, geruschten, nägelfeilenden Damen des klassenfremden Milieus, die in der Nepp-Zeit, in der Zeit der neuen ökonomischen Politik der 20er Jahre, so viel Aufsehen erregen sollten. Die bolschewistischen Frauen jetzt in Anführungszeichen, die Härte, Effizienz, kalte Rationalität, Rücksichtslosigkeit als zentrale Eigenschaften ihrer politischen Subjektivität ausbildeten, repräsentierten also, hier kommt die Schlussfolgerung, das sowjetische Subjektideal. Der neue Mensch war ein Track King. Die kommunistische Gesellschaft war also nicht im Wesentlichen eine Gesellschaft von Männern, sondern eine Gesellschaft der Männlichkeit. Denn in der frühen Sowjetunion wurden Geschlechter als im Sinne des Fortschritts aufeinanderfolgenden Stadien menschlicher Entwicklung konzipiert, von denen die eine durch die andere zu überwinden sei. Einmal mehr hieß es also, alle Menschen werden Brüder, wenn auch in den allerseltensten Fällen warme Brüder, sondern meistens eher kalte Krieger. Das sozialistische Emanzipationsmodell übernahm also das Liberale, aus dessen Vokabular die Brüderlichkeitsfigur ja stammt, aus der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, befreite dieses liberale Ideal aber von dessen partikularistischer, dessen verengender, vereinseitigender Lesart Beschränkung, welche nämlich die brüderliche Gleichheit als eine Gleichheit von Brüdern fasst. Aber in der Sowjetunion war brüderliche Gleichheit nicht mehr als eine Gleichheit von Brüdern gedacht, sondern brüderliche Gleichheit als eine Brüder, als eine brüderliche Gleichheit von Menschen as such. Die in der Revolution reproduzierte Hierarchie geschlechtlicher Attribute dient dann nicht wie in Gesellschaften mit heterosexistischer Produktionsweise, also diesen kapitalistischen Gesellschaften, in denen wir uns aktuell befinden, der Konstruktion und Distribution spezifischer Subjektivitäten entlang den Anforderungen einer vorgeschriebenen gesellschaftlichen Arbeitsteilung. Also das Modell ist nicht ein räumliches Modell, in dem es zwei gesellschaftliche Sphären gibt, eine Sphäre der Reproduktion und eine Sphäre der Produktion, die unterschiedliche Arbeitsfähigkeiten nötig macht und deswegen unterschiedliche Subjektivitäten erfordert und also verschiedene Geschlechter benötigt. Das wäre das bürgerliche Modell vom Geschlecht als Jobbeschreibung. Stattdessen wird Geschlecht konzipiert als eine Stufenfolge, die von rückschrittlich zu fortschrittlich, von der Vergangenheit zu Zukunft wandert und also nicht räumliche Sphären unterscheidet, sondern eine zeitliche Achse spannt von der Reaktion bis hin in den Sozialismus. Geschlecht ist hier also nicht verstanden als Jobbeschreibung, sondern als politische Qualifikation. Je politischer, umso weniger weiblich. Also nicht von Natur aus beteiligen sich Frauen nur am nachbarschaftlichen Geschwätz über das Wetter, alle reden davon, sondern aufgrund ihrer sozialen, ihrer politischen Rückständigkeit. Das heißt, die geschlechtliche Bewegung von 1917 ist eine universelle Bewegung. Es ist die Bewegung einer universellen, einer allgemein alle umfassenden Vermännlichung, Maskulinisierung. Alle Menschen werden männlich. Alle Menschen werden Männer. Diese bolschewistische Bewegung, die, wie wir gesehen haben, in ihrem Fortschrittsglauben, in ihrem Fokus auf eine geschichtsphilosophische Entwicklung durch die Entwicklung der Produktivkräfte, die den Reichtum zur Bedingung der Freiheit erklärt, sie beschneidet damit gleichzeitig den Reichtum gesellschaftlicher Möglichkeiten. Weil erst wenn die gesellschaftliche Theologie, Zielgerichtetheit des geschichtlichen Fortschritts an sein Ende gekommen ist, zwischen all den Möglichkeiten, die dann existieren, gewählt werden kann, während wir, bis wir uns an diesem Zeitpunkt befinden, alle schön an unseren Plätzen bleiben müssen, die von der Parteiführung vorgegeben sind, im Sinne der eindeutigen Emanzipationslinie. Das heißt, in der sozialistischen Emanzipationsvorstellung wird die Sphäre der Reproduktion und die in dieser Sphäre der Reproduktion ausgebildeten Beziehungsweisen, ausgebildeten Fähigkeiten, ausgebildeten Subjektivitäten, all die werden verworfen, gelten als rückständig und stehen somit nicht mehr als Ressource der sozialistischen Gesellschaft zur Verfügung. Diese sozialistische Gesellschaft kann ihre Modelle von Beziehung, von Tätigkeit, von Habitus, von Subjektivität nur noch aus der Ressource der männlich kodierten Produktionssphäre ziehen und ist deswegen ohne äußeren Zwang eine an Möglichkeiten arme Gesellschaft. Eine kulturell, geschlechtlich verarmte Gesellschaft. Denn auf einer solch künstlich verknappten Basis, die von vornherein den gesamten Bereich der Reproduktionssphäre als rückschrittlich verwirft und nicht die Frage stellt, welche Aspekte dieser Sphäre transponiert werden können, übertragen werden können, verwendet werden können in andere gesellschaftliche Bereiche. Auf einer so künstlich verknappten Basis also fällt es schwer, die kommunistische Frage zu stellen, die eigentlich kommunistische Frage zu stellen, die da lautet: Wie soll die Gesamtheit all jener Arbeiten organisiert werden, die wir als notwendig anerkennen, um jene Bedürfnisse zu befriedigen, die wir befriedigen wollen? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir konsumieren? Um diese Frage umfassend zu beantworten, um diese Frage zu beantworten, ohne vorherige Verknappung der Antwortmöglichkeiten, müssten die historisch gewachsenen Geschlechter, jetzt verstanden als geschlechtliche Institutionen, verstanden werden als ein gesellschaftlicher Reichtum, als ein Reichtum von Affekten, von Arbeiten, von Beziehungsweisen, Habitus, Denkweisen, Gefühlsmöglichkeiten. Geschlechter verstanden als ein gesellschaftlicher Reichtum, aus denen eine kommunistische Gesellschaft im Prozess ihrer Befreiung wählen kann. Also free downloadable gender. Das ist genau dieser Moment der Freiheit, den die russische Revolution verfehlt, und zwar etwa um die Hälfte. Und der begrenzte Universalismus, diese halbierte Allgemeinheit der revolutionären Emanzipationsbewegung, die lässt sich auch an sehr vielen verschiedenen gesellschaftlichen Feldern der jungen Sowjetunion und auch der alten zeigen. Und sie lässt sich besonders schön demonstrieren, und damit möchte ich enden, an der Namensgebung in der jungen Sowjetunion. An den Namen, die kurz nach der Revolution Kindern gegeben wurden, den Namen, von denen gedacht wurde, dass sie den Spirit, den Geist, die Gespenstigkeit, die Idee, die Bewegung der Revolution besonders schön fassen könnten. Und auch hier zeigt sich der begrenzte Universalismus der revolutionären Emanzipationsbewegung unter anderem daran, dass die Namen häufig kämpferisch sind, so einen gewissen militärischen Unterklang haben und dass diese Namen aber keineswegs den sogenannten, so zu nennenden Jungen vorbehalten sind, sondern geschlechterübergreifend vergeben werden, und das weibliche A am Ende weist meistens darauf hin. Hier einige dieser Namen, die Kindern gegeben wurden, von denen einige, mittlerweile wahrscheinlich sehr alt, vielleicht noch irgendwo herumlaufen. Marx wurden sie zum Beispiel. Oder auch Engelina, Rosa, Vladlen, Ilina von Ilitsch, ne? Malen für Marx und Lenin, Melor für Marx, Engels, Lenin und die Oktoberrevolution. Pravda, das ist die Wahrheit, nicht schlecht. Barrikada. Fevral, das heißt Februar. Oktjabrina, Oktober. Ich spreche alles falsch aus, es macht aber nichts. Revolution, Revolution. Paris Kommune. Molot, das heißt Hammer, ist auch ein schöner Name. Serpina, Sichel. Das Mir, das heißt, es lebe die Weltrevolution. An der Stelle muss ich mir mal vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Kindererziehung hat. Räum doch dein Zimmer auf, es lebe die Weltrevolution. Oder besonders schöne Namen, ebenfalls weiblich, Diktatura und Terrora. Auch hier allerdings artikulierte sich die Revolution in der für sie grundlegenden Form, wir erinnern uns, des Missverständnisses. Denn Namen, die Kindern gegeben wurden, weil sie aufgrund ihres Klanges für revolutionär gehalten wurden, lauteten auch Embryo, Vinaigrette. Und als ging es auch darum, mit der zukünftigen Generation auch das Wetter zu ändern, Markisa. Vielen Dank.
Würde ich einfach mal anfangen, zu dem Stufenmodell, ist das eine Deutung, die du jetzt im Nachhinein einstellst, oder ist das tatsächlich damals schon theoretisch und klamauert, oder hat das damals schon jemand festgestellt, oder ist das jetzt deine Deutung heute? Und falls es eine Deutung schon damals war, also, muss dann irgendwie eine Prognose gemacht worden, so wie das jetzt zum Männlichen hingehen, dann irgendwie weitergeht oder irgendwie so. Also irgendwelche lustigen Theorien.
Nein, die Begrifflichkeit, die ich da anlege, ist schon meine Begrifflichkeit. Und ich schaue natürlich aus einer ganz spezifischen Brille auf diesen Prozess der russischen Revolution und die geschlechtliche Bewegung, die sich dort ereignet hat. Eine Brille, die schon vor 40 Jahren in der Form nicht existierte. Also eine Brille, die kurz gesagt ganz eindeutig auf den Erkenntnissen und den theoretischen Arbeiten des neueren Queerfeminismus basiert. Mit Hilfe dessen ich eine Radikalität in dieser Bewegung sehen kann, die vorher sich so nicht beschreiben ließ. Also ich kann eine Verbindung herstellen zwischen diesen utopisch-avantgardistischen Konzepten von der Auflösung des Körpers über die Maschine zum Licht zur Realität des revolutionären Prozesses, der vor 50 Jahren so nicht gezogen worden wäre. Aber wie jede Interpretin würde ich natürlich darauf beharren, dass meine Interpretation von dem Material gedeckt ist. Und ein Blick in die Texte, beispielsweise von Alexandra Kollontai aus einer heutigen Perspektive, und hier reicht heutig im Sinne von nach 1968, produziert eine Verwunderung, die schon als Fundament meiner Interpretation funktionieren kann, weil das Erstaunliche ist, dass zumindest in den Texten von Alexandra Kollontai, die sich, wie wir gehört haben, nicht selber als Feministin verstand, aber die ganze Zeit feministisch argumentiert, also argumentiert gegen das Patriarchat, gegen sexuelle Unterdrückung, gegen die Ausbeutung weiblicher Arbeitskraft, dass ich in den gesammelten Textkorpus, soweit ich ihn kenne, keine einzige Kritik an Männern oder Männlichkeit finden lässt. Männlichkeit ist vielmehr das normative Ideal, dem versucht wird, sich anzunähern, während Frauen und Weiblichkeit dafür kritisiert werden, dass sie noch nicht so weit sind, dass sie noch nicht emanzipiert sind. Das Gleiche findet sich übrigens für das Verhältnis von Bauern und Arbeiterinnen. Auch hier sind Bäuerinnen die Rückständigen einer vergangenen Produktionsepoche angehörenden, die auf das Niveau von Arbeiterinnen erst gehoben werden müssen durch Kollektivierung. Und beides gerät halt ab 1968 in eine fundamentale Krise, wenn ganz andere Kritiken artikuliert werden und diese normative Orientierung in Frage gestellt wird.
Ich hätte noch eine kurze historische Frage. Du hattest dieses Komitee angesprochen, was über diese Frage entscheiden sollte, der beantragten rechtlichen Geschlechtsangleichung. Was war eigentlich das Ergebnis dieses Komitees?
Ja, das Komitee sollte ja nicht direkt über diesen Antrag entscheiden, sondern sollte das Justizkommissariat beraten, wie prinzipiell mit diesen Anträgen umzugehen sei. Und diese Wissenschaftlerinnen verhielten sich im Interesse ihrer wissenschaftlichen Disziplin. Die Entscheidung, die sie trafen, war, das muss immer im Einzelfall entschieden werden, dafür müssen immer wir als Wissenschaftlerinnen kontaktiert werden. Also die Entscheidungshoheit muss eigentlich bei der Wissenschaft liegen. So wie ich die Faktenlage kenne, haben die keine direkte, also sowieso keine Entscheidung getroffen, aber auch keine direkte Anweisung in die eine oder andere Richtung gegeben.
Das muss doch ein Vorgang sein. Also du hast ja auch gesagt, das ist nicht bloß ein Einzelfall gewesen, sondern sehr oft gegeben, man muss doch in den Justizakten oder irgendwie mal eine Entscheidung gefallen sein. Nicht, kann ja auch sein.
Mir ist keine allgemeine Entscheidungsrichtlinie bekannt. Das ist tatsächlich aber auch ein relativ ein sehr neuer Forschungszweig. Dazu ist nicht viel geforscht. Und auch ich habe nicht selber in den Archiven rumgekramt, sondern mich auf das bezogen, was vor allen Dingen ein britischer Historiker dazu herausgearbeitet hat, der dazu das Standardwerk geschrieben hat, Homosexuality and Gender Dissent in Soviet Russia. Und als ich ihn gebeten hatte, mir mal eine dieser Akten zukommen zu lassen, damit ich mir noch mal eine eigene Interpretation davon machen kann, hat er auch ziemlich rumgezickt und wollte es nicht so wirklich rausrücken, weil er da das noch mal anders veröffentlichen wollte und da irgendwie das lieber nicht mit mir teilen wollte. Was sich aber allgemein auf jeden Fall feststellen lässt, ist, dass in der jungen Sowjetunion, ne, 17, oder sagen wir mal hier der erste dokumentierte Fall 22, bis zu 29 oder näher wahrscheinlich Anfang der 30er Jahre, das sehr liberal gehandhabt wird und sich dann radikal ändert, halt ab Anfang der 30er Jahre, wenn als Homosexualität wieder kriminalisiert wird, die Sodomiegesetze quasi wieder rehabilitiert werden, die Kleinfamilie als Ideal gefeatured wird und Abtreibung kriminalisiert. In der Zeit wird es wieder kippen.
Und dann müsste es natürlich eine Vielzahl solcher Urteile geben, nicht bloß das eine. Ne?
Ja.
24.
Ja. Gibt's. Ich weiß es nicht.
Ach so.
Ja.
Aber du unterstellst das jetzt aufgrund der politischen Situation, wie du sie siehst.
Ja, aber von den Urteilen oder überhaupt die juristische Bearbeitung sind mir nur diese drei Fälle bekannt, über die ich gesprochen habe. Aber das Massenphänomen ist ja viel weitläufiger als nur das, was im juristischen Apparat ankommt. Nicht alle und nicht die Mehrheit der Menschen, die da ihr Geschlecht verändert haben, haben die Notwendigkeit gesehen, das irgendwie mit den Behörden abzuklären. Das war einfach die eine gesellschaftliche Veränderung, die sich vollzogen hat.
Verhaltensweisen gibt und dass da was verloren geht.
Mhm.
Das ist zwar jetzt nicht so eine wichtige Sache wie das, was du historisch besprichst, aber in der kämpferischen Linken sieht man ja auch so einen Hang zur Toughness und Ähnliches, sowohl Männer und Frauen. Würde mich interessieren, wie du das dann parallel siehst und ob sich deine Kritik darauf auch überträgt oder wie du darüber denkst.
Ja. Weil auf der Grundlage konnte ich ja vorhin diesen cheesy Joke machen mit dem Antifa-Schläger-Checkist. Ne? Aber, und man hat auch immer wieder diesen Eindruck, als würde sich die Geschichte so wiederholen, als würde sie wiederkehren. Und diesen Eindruck hatte ich insbesondere, als ich mir durchgelesen habe, wie sich die Bolschewiki subkulturell stylten und wie sie sich durch dieses Styling von der Vorgängergeneration der Narodniki, so einer Intellektuellen, die mit der Landbevölkerung sympathisierten, abzugrenzen versuchten. Und wenn ich es euch erzähle, erkennt ihr vielleicht auch die historischen Gemeinsamkeiten. Also diese Narodniki hatten sehr oft sehr lange Haare und dann, je nachdem wie ihr Wuchs war, auch lange Bärte, trugen eher so weite Kleidung und hatten eben diese Neigung zum Land. Die Bolschewiki auf der anderen Seite schoren sich die Haare kurz und trugen Mützen und Lederjacken. Also 50 Jahre später haben wir genau die gleichen Figuren nochmals in den Hippies und in den Spontis oder den Autonomen. Oder dann ja auch irgendwie die Maoisten, so die wiederum einen anderen Code versuchen zu kopieren. Aber die historische Wiederholung ist natürlich gleichzeitig auch markiert durch eine Differenz. Es wird nie zweimal das Gleiche in unterschiedlicher Zeit aufgeführt. Und nach 68 finden diese Bewegungen auch immer mit einer Brechung statt. Also, ich würde ja argumentieren, dass wir zu dieser Bewegung der universellen Maskulinisierung, die in der russischen Revolution am deutlichsten zur Kenntlichkeit kommt, aber die auch über Russland hinaus sich beispielsweise in den 20er Jahren in der westlichen Welt beobachten lässt, auch in der Mode, dass sich zu dieser Bewegung zu Anfang des 20. Jahrhunderts der universellen Maskulinisierung eine Gegenbewegung findet, die mit 68 einsetzt, die ich als differenzielle Feminisierung beschreiben würde. Und die gerade deswegen einsetzt, auch weil dieser Feminismus der zweiten Welle eine ganz andere Kritik an Geschlechterverhältnis vornimmt, sich mit einem ganz anderen Kapitalismus in ein Bündnis setzt, genauso wie sich der vorherige Sozialismus der ersten Frauenbewegung in ein Bündnis gesetzt hat, also Kind seiner Zeit war. Und dass es zu einer ganz anderen Verschiebung des Verhältnisses von Öffentlichkeit und Privatsphäre kommt, die angesagt ist auch in dieser Parole von das Private ist politisch. Was nämlich weniger heißt, dass wir in der Privatsphäre über Politik reden, als dass wir in der politischen Sphäre über das Private reden. Und das ist etwas ganz anderes als das, was die Bolschewiki wollten. Das heißt, auch wenn es heute so Remaskulinisierungstendenzen gibt in bestimmten Fragmenten der Linken, sind die aber nie gesellschaftlich hegemonial und sind immer eingefasst in eine Bewegung, die ich stärker, und das wäre eher der dominante Trend, den ich verorte, als Differenzialisierung, feminisierende Differenzialisierung beschreiben würde. Weil, also nochmal in Subkulturen, wir haben ja nicht nur die schwarz gekleidete Antifa, sondern wir haben ja auch die, zum Beispiel die Tutte Bianca, und wir hatten auch die Riot Girls und auch die Pink Silver Block und so weiter und so fort, und auch die Queer-Bewegung, die ja mittlerweile teilweise selbstverständlicher Teil dieser radikalen Linken geworden ist. Und vorher gab es natürlich auch nochmal verschiedene Einschläge von LGBT-Bewegungen oder auch von der zweiten Frauenbewegung, die da sich manifestiert haben. Also es funktioniert irgendwie anders.
Wie wurde mit diesem Widerspruch umgegangen, dass einerseits, wie du es beschrieben hast, auch in Lenins Werken dann die weibliche Reproduktionstätigkeit als kleinbürgerlich dargestellt wurde, dann aber eben im Laufe der 30er Jahre dann genau dieses Familienbild auch wieder irgendwie offiziell auch als Standard oder als Norm dann angesehen wurde.
Ich bin jetzt kein Experte für die Geschlechterverhältnisse der 30er Jahre. Ich würde erstmal sagen, Widersprüche sind für diesen dialektischen Materialismus kein Problem. Aber auch unabhängig von seiner theoretischen Grundlage hat die Politik dort, wo es ihr passt, keine Schwierigkeiten damit, solche unterschiedlichen Positionen zu behaupten. Aber ich frage mich, ob es eigentlich überhaupt ein Widerspruch ist, weil Privatisierung von reproduktiven Tätigkeiten heißt ja auch immer ihre Dethematisierung. In dem Moment, wo diese reproduktiven Tätigkeiten abgeschoben sind, wo sie privatisiert sind, wo sie wieder weiblichen Arbeitskräften zugeschoben werden, sind sie auch nicht mehr im gleichen Maße wie vorher, als sie politisiert waren, im Diskurs der Öffentlichkeit. Und so stellt sich das Problem erstmal gar nicht. Das Problem ist aber sowieso, wie so viele Probleme in der Sowjetunion, nur ein temporäres. Weil es wird sich ja von alleine erledigen, wenn wir endlich im Sozialismus ankommen, wenn also die Produktivkräfte so weit fortgeschritten sind, dass das alles mit Maschinen organisiert werden kann. Und dann ist es weg. Aber ich war zum Beispiel, ich habe mal, kennt ihr das, die Sibylle? Das ist die DDR-Brigitte. Die habe ich mal so durchgeblättert und die hatten teilweise auch vielleicht ein bisschen zu wenig Artikel oder so, dann haben die Artikel aus ungarischen Frauenzeitschriften auch noch übersetzt. Und in einem dieser Artikel, in einer Sibylle der 80er Jahre, ging es genau um diese Frage, wer arbeitet eigentlich im Haushalt? Und dort wurden dann auch so Kinder interviewt, wie sie das sehen, und so Jungs wurden interviewt und die haben dann auch gesagt, nee, klar, wenn ich groß bin, ich werde auch meiner Frau im Haushalt helfen. Und das war in der Argumentation dieser Zeitung halt sozusagen die fortschrittliche Position der Jugend im Vergleich zu den Alten. Und es wurde ganz naturalisierend diese Generationenfigur angestellt und unterschlagen, dass es halt eben schon einen ganz anderen Aufbruch gegeben hatte, der aber mit dem Stalinismus halt auch komplett vergessen gemacht worden war.
Aber das trifft ja auch für andere Bereiche zu. Also die Pädagogik war ja zum Beispiel in der Zeit auch sehr liberal erstmal und da war ganz vieles möglich. Sogar die Lebenspartnerin von Lenin damals, Kupska, ja, hat ganz viele Modelle da auch entwickelt und hat da irgendwie versucht, das irgendwie anders aufzuladen. Und das hat sich aber dann natürlich über die Diskussion auch von Arbeit und über diese Ethik von Arbeit und sozialistische Arbeitsvorstellung hat sich das ja mal massiv in diese andere Sphäre wieder verschoben, dann gerade über Stalin ganz stark. Das ist eben erst eine sehr starke Ablehnung dieser zaristischen militärischen Vorstellung von Erziehung gab, autoritären Vorstellungen, und dann eben gleichzeitig die Sozialisten das ja, oder kommunistische Vorstellungen sich dem sehr stark angenähert haben. Ne? Und das trifft dann dort an der Stelle genauso zu, und dass auch die emanzipatorischen Vorstellungen sind da wieder verloren gegangen.
Ja.
Das macht mich auch gerade so destruktiv. Also das macht mich gerade irgendwie so negativ so an der Stelle. Dass es ja so viele Möglichkeiten da sind und dann ist es so abgeschwächt oder zumindest sehr destruktiv eben. Aber das ist eben alles möglich. Also das Mannigfaltige, was eben erst beschrieben worden war, das ist eben dann so leider doch so sehr stark in eine Richtung drängt.
Ja. Aber es gibt eben diese beiden Entwicklungslinien oder beiden Perspektiven, die wir auf diese Geschichte werfen können, weil die einfachste wäre eben die Geschichte der inneren Kontrarevolution zu erzählen. Erst gab es diesen avantgardistischen Aufbruch, der so vieles als möglich erschienen ließ, dann kam die innere stalinistische Kontrarevolution, die so vieles wieder zurückgenommen hat ab den 30er Jahren und so komplett autoritär aufgetreten ist. Aber die Pointe des Vortrags, den ich euch heute unterbreiten wollte, war ja auch, dass schon dieses frühe Emanzipationsmodell in sich beschränkt war. Dass das nur einen Teil der Medaille dargestellt hat. Einerseits extrem progressiv, andererseits halt heftigst beschränkt.
Aber gab es da eine Subkultur? Weil mich würde jetzt interessieren, also die Tendenz ist klar, also dass so eine Vermännlichungsstrategien und auch so eine Moden eben sich auch bis nach Westeuropa erstreckt haben, aber wo sind die diese Geschmäcker, sage ich mal, nicht teilen und die anderen Partys feiern? Also gibt es da dann eben auch in den 20er Jahren irgendwie wieder Momente oder eben, also ich sage, es würde sich in der Kunst im Tanz oder irgendwo widerspiegeln, stelle ich mir vor, in der Architektur weiß ich, dass es eben nicht so ist, aber wo sind die Protagonistinnen oder sind die dann auch alle gegangen, weil es sich als so eindimensional dargestellt hat?
Welche meinst du jetzt?
Also ich meine jetzt beispielsweise, also was sehr als Bourgeois verpönt ist, also halt so eine Salonkultur der 20er Jahre, wie es in Berlin wäre oder so, wo man sagt, okay, ich meine, da wird ja auch gereist, diverse Leute treffen sich und dass da zum Beispiel eine andere, nicht so soldatische oder eben auch so an Arbeit orientierte Kleidung, sondern eher was, ich sag mal, mit vielen Falten getragen wird und getanzt.
Also es gibt schon in Petrograd und Moskau, so wie es in anderen europäischen oder amerikanischen Städten gibt, so eine queere Subkultur irgendwie. Und auch schon im Zarismus und dann durch die Revolution durch, bis, ja, sowieso bis in die Gegenwart. Ne? Aber die ist in bestimmten Phasen der Geschichte und auch der Geschichte der Sowjetunion eben außerhalb der Aufmerksamkeit der Autoritäten und dann plötzlich wieder innerhalb ihrer Aufmerksamkeit. Und ab den späten 20er Jahren oder ich glaube ab den frühen 30er Jahren gibt es dann halt auf einmal wieder Razzien gegen diese homosexuellen Treffpunkte. Und denen werden dann ganz in stalinistischer Manier vorgeworfen, sie wären eine Geheimgesellschaft zur Unterwanderung des Staates oder so. Also sehr viele Dokumente sind mir dazu nicht bekannt. Aber die Subkultur der, sagen wir mal, die lesbische Subkultur hatte ihre Räume wie in anderen Ländern und Städten auch sehr viel im Umfeld von Bordellen gehabt. Und diese Bordelle wurden ja von den Bolschewiki auch erstmal sehr stark bekämpft. Weil ja auch versucht wurde, halt sexuelle Arbeit zu dekommodifizieren, was ja auch ganz schön erfolgreich war jetzt gegen Ende der Warschauer Paktstaaten beispielsweise in der DDR. Aber meine These wäre, diese Subkulturen wurden halt mit der Revolution aus dem Status von Subkulturen befreit. Ne? Die konnten einfach in der Öffentlichkeit auftauchen. Und von den anderen ist es eben sehr schwer, noch so Spuren zu finden dann. Da gibt es dann, also jetzt von einer schwulen Subkultur so, da geht es sehr viel um so Badehäuser und so. Aber so eine schwul effeminierte Subkultur, wie sie dann in diesen Salonhäusern ist, weiß ich eben erst wieder ab den Verhaftungswellen Anfang der 30er Jahre. Und da geht das dann auch ziemlich schnell auf die ganz öffentliche Ebene, bis hin, dass Maxim Gorki übrigens in der Pravda dann den großen Artikel schreibt, mit dem er das neuerliche Verbot der Homosexualität in der Sowjetunion legitimiert. Und zwar, du kennst es mit dem Satz, also zerschlag die Homosexualität heißt zerschlag den Faschismus. Noch jemand eine Frage?
Macht man zu diesem Vermännlichungsideal. Kann das sein, dass das auch schon vor der Revolution irgendwie Wurzeln hatte?
Also, ja. Also generell, es gibt ja auch eine ethnologische Forschung zu Geschlechterverhältnissen in vorbürgerlichen Gesellschaften und insbesondere in ländlichen Gesellschaften. Generell sagt diese Forschung, dass in patriarchalen Gesellschaften, androzentrischen Gesellschaften, Gesellschaften männlicher Herrschaft, Vermännlichungsbewegungen eher unterstützt werden, weniger stark diskriminiert werden als Verweiblichungsbewegungen. Deswegen lässt sich auch in der zaristischen Gesellschaft auf dem bäuerlichen Land lassen sich Dokumente finden für genau diese Bewegung, die ganz unproblematisch in den ländlichen Communities verhandelt werden. Dort ja auch noch verknüpft mit einem ganz anderen Bild vom Geschlechtskörper. Also bis zur modernen bürgerlichen Medizin war die Vorstellung von zwei distinkt voneinander geschiedenen Geschlechtskörpern ja überhaupt nicht hegemonial durchgesetzt, sondern eher hegemonial war die Vorstellung von einem Körper, der in unterschiedlichen Aggregatzuständen unterschiedliche geschlechtliche Merkmale aufweisen kann. Sodass sich diese für die Landbevölkerung das überhaupt nicht weiter verwunderlich war, dass manchen Menschen mit Vaginas in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Verhaltensweisen Penisse wachsen. Und solche Berichte davon gibt es so zuhauf. Nur in dem Moment, wo die Bolschewiki ihr sozialistisches Emanzipationsmodell durchsetzen, werden solche Momente, die vielleicht in der patriarchalen Gesellschaft schon auf dem Land existierten, mit einer ganz anderen Theorie, mit einem ganz anderen Diskurs versehen und bekommen eine ganz andere gesellschaftliche Dominanz, als sie die vorher so haben konnten. Es ist eine andere Qualität, würde ich argumentieren.
Okay, jetzt keine weiteren Fragen. Ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich noch ein bisschen hier. Kann man das ja dann vielleicht noch bei Bier, Limo oder Kippe klären.
Danke, dass du da warst. Danke euch für die Diskussion.